Ja, wir wollen heute Abend, wie versprochen, weitermachen mit dem Thema Mein Schatten und ich. Heiligung in der zweiten Lebenshälfte. In dieser Session gehen wir tief rein in diese Transferkrisen, wo Gott uns mit dem Schatten-Ich, unserem moralischen Schatten, konfrontiert. Es ist der Teil unserer Persönlichkeit, den wir alle nicht gerne sehen, den wir nicht gerne wahrhaben, den wir verdrängen und besonders im gläubigen Kontext, im Gemeindekontext, im Christenkontext ist da auch bei den Juden, eigentlich in allen religiösen Kontexten, da kommt auch das Wort von der Heuchelei, vom Schauspieler, vom Maskenträger. Und das ist etwas, gegen das Gott ankämpfen möchte. Ich habe es vorhin im Gebet auch schon gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass unsere Gemeinden der Ort werden, wo wir keine Masken mehr tragen. Wo wir die sind, die wir sind. Wo wir unverstellt leben können. Und das hört sich viel, viel einfacher an, als es in Wirklichkeit ist. Weil wir werden von klein auf an oft schon konditioniert, Masken zu tragen von unseren Eltern, von unseren Altvorderen, im Kindergarten, der Schule, im Berufsleben, überall. Es wird zwar oft gesagt, ja, zeig dich so, wie du bist, aber wenn es doch tust, kriegst du oft auf die Mütze. Also lernen wir mehr oder weniger geschickt, Masken zu tragen. Und irgendwann ist es so tief drin, dass wir es auch Gott gegenüber tun. Oft auch, weil in vielen Gemeinden und Kirchen und christlichen Organisationen das auch so fast gelehrt wird, wie wenn Gott Masken sehen möchte, ein gewisses Verhalten sehen möchte. Und ich möchte euch bitten, dieses Bild mitzunehmen mit der Zigarette auf dem Rücken. Ich weiß nicht, wer das heute Mittag nicht da war. Ich habe meinen Sohn mal, als er so 10 Jahre alt war, im Garten erwischt beim Rauchen. Da hat er mich kommen sehen, hat er schnell die Zigarette hinten auf dem Rücken getan. Und ich habe ihn gefragt, rauchst du? Er sagt, nö. Und hinter seinem Rücken steigt die Rauchsäule hoch. Ne? So, das müsst ihr euch mal bildhaft vorstellen. Und genau das machen wir oft mit Gott. Wir tun so, als ob er es nicht sehen würde. Und er weiß ganz genau, wo du gerade stehst, wo du bist, wo du festhängst, was dich umtreibt, was dich bewegt und nicht bewegt. Er weiß, ob du lau oder heiß oder kalt bist. Es rendiert sich nicht, sich vor ihm zu verstecken. David hat es in dem Psalm 93 so wunderbar gesagt, von allen Seiten umgibst du mich. Wenn ich in den Himmel fahre, bist du dort. Wenn ich nach unten fahre, bist du dort. Wohin kann ich fliehen vor deinem Angesicht? Und das ist das, Gott ist überall, er sieht dich überall. Darum ist das Schönste, sei offen zu ihm. Und deswegen, weil es so schwer ist, muss Gott Schattenarbeit mit uns machen. Und wir müssen Schattenarbeit machen. Ich sage mal gerne in der Seelsorge, Schattenboxen. Wir müssen gegen unseren Schatten boxen. Wir sind, wie gesagt, am Anfang unseres Glaubenslebens oft davon überzeugt, dass Glaube sehr viel mit Selbstdisziplin und Hingabe und Willensstärke zu tun hat. Wir glauben oder kriegen manchmal zu Glauben gemacht, unsere Erlösung ist ein gutes Gemeinschaftswerk zwischen Gott und uns. Gott tut seinen Teil, ich tue meinen Teil. Gott gibt mir die Gnade in Jesus Christus, aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit der Gnade richtig umgehe. Gnade wird oft als ein Überziehungskredit verstanden, der sparsam zu verwenden ist. Pass auf, irgendwann hast du den überreizt. Ne? Dann, jemand hat mal gesagt, das Evangelium ist schön, die ersten 5 Minuten, bis das Kleingedruckte nachgereicht wird. Und das ist wahr. In vielen Dingen ist es so. Da ist dann die Drohung, die Drohung, die Drohung, es kann das passieren, das passieren, das passieren. Und du fragst dich am Schluss oft, ja, was ist denn an der frohen Botschaft froh? Ich weiß nicht, wer es gesagt haben soll, Gandhi oder Nietzsche, die Christen sollten erlöster aussehen. Und das ist auch wahr. Aber die frohe Botschaft heißt frohe Botschaft, weil sie wirklich froh ist und da müssen wir durchdringen. Wir müssen entspannt aussehen, wir dürfen entspannt aussehen, weil die Erlösung von Anfang bis Ende sein Werk ist. Ob du das glaubst oder nicht, ob du nicht so konditioniert bist, aber da führt Gott dich hin, auch in der Schattenarbeit, wo du erkennst, du bist trotz deines Schattens geliebt und angenommen und Gott wird mit dir fertig. Er wird mit dir fertig. Du kommst beim Aufschlagen in deinem Schatten an diesen Punkt und Krisen, wo Gott dich, wie gesagt, fragt, glaubst du wirklich, dass ich, Gott, dich trotz deiner Begrenzungen und Schwächen liebe, Hals über Kopf in dich verliebt bin? Ich habe das so oft erlebt, es ist so krass, wenn Gott in dem Moment kommt und macht dir eine Liebeserklärung, wo du merkst, ich habe doch gar nichts, was ich jetzt dir anbieten könnte oder wo ich sagen könnte, ja Gott, mit mir hast du halt das Große losgezogen. Ne? Sondern wo du dich eher ganz anders fühlst, beschämt bist. Aber das müssen wir erleben, diese Scham. Und der erste Schritt beginnt damit zu erkennen, wer ich wirklich bin, was ich wirklich bin, meine geistige Armut anzuerkennen und die Ohnmacht, mich selber zu verbessern und mich mit dem allem, was ich nicht habe, dieser göttlichen Liebe auszusetzen. Es ist der Moment, wo Gnade kein Teamspiel mehr ist. Kennt ihr den Begriff, der hat Gnade verdient? Verdiente Gnade? Gnade kannst du nie verdienen. Es gibt auch keine billige Gnade. Das ist genauso ein Scheißwort, Entschuldigung. Die Gnade hat Gott alles gekostet. Es gibt keine billige Gnade. Wir werden nachher noch über billige Gnade sprechen. Sondern du merkst und begreifst, dass Gnade von Anfang bis Ende sein, seine Antwort auf dein Unvermögen ist und dass sich alles um Gnade dreht. Es ist der Moment, wo der fromme Würdigkeitswettlauf in deinem Leben endet, wo du spürst, ich schaffe es nicht und ich muss es auch nicht schaffen. Es ist der Moment, wo Gott dir wie David zuspricht, nicht du wirst mir dein Lebenshaus bauen, ich werde dein Lebenshaus bauen. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und das ist etwas, glauben wir das oder glauben wir es nicht? Glauben wir, dass wir schon längst am Ziel unserer Reise angekommen sind? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Ist es einfach ein schöner Paulussatz, den wir durchwinken und gut ist und wir leben weiter in dem Trott? Oder glaube ich das wirklich? Ich bin eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen. Was uns so sehr irritiert, ist ja, aber eigentlich bin ich doch immer noch der Alte. Ich habe da meine Probleme, da meine Eckenkanten, da bin ich noch nicht fit und da bin ich noch nicht toll. Und das irritiert uns. Und das ist aber, weil man uns beigebracht hat, ein Christ ist nach kurzer Zeit ein Saubermann. Der hat das und das überwunden, das und das unter seine Füße. Und das stimmt aber nicht. Wir erleben Siege. Aber wir erleben auch manchmal Dinge, die uns ein halbes Leben lang verfolgen, mit denen wir zu kämpfen haben. Und manche Sachen werden uns nie loslassen. Und da musst du dein Leben lang Gnade holen. Gnade. 7x70 Mal. Weißt du, wenn Jesus sagt, du sollst 7x70 Mal vergeben, dann ist es das Maß, das Gott auch für dich anwendet. Gott fordert von dir nicht, dass du jemandem 7x70 Mal, also 490 Mal pro Tag pro Fall vergibst, sondern Gott sagt, das ist mein Maß, das ich bei dir ansetze. Ich vergebe dir 7x70 Mal. Denn Gott wird nicht etwas von dir fordern, was er selber nicht bringt. Und was damit gemeint ist, dass die Vergebung unlimitiert ist. Wo immer du kommst, vergibt er dir. Und hier kommt dann oft die Grätsche, ja, billige Gnade, kann ich machen, was ich will. Das ist so ein Quatsch. Dann mach mal bitte schön, was du willst und spiel mit Gnade. Wir werden nachher sehen, du wirst dir selber Probleme zufügen. Richard Rohr hat es sehr treffend gesagt, wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Spiel mit der Gnade, Gott muss gar nichts machen, das besorgst du effizient selber. Weil die Schuld fällt auf dich und tut ihr Werk an dir. Wir werden nachher einige wunderbare Verse dazu lesen. Es gibt keine billige Gnade. Und Gott hat überhaupt gar kein Problem mit dieser überbordenden, skandalösen Gnade. Er hat keine Angst, dass Gnadenmissbrauch stattfindet. Weil er weiß, wie er damit umgeht und wie er zum Ziel kommt. Selbst bei den blödsten Christen. Ja, ich bin manchmal auch ein blöder Christ gewesen in meinem Leben. Und Gott ist mit mir zum Ziel gekommen. Und in manchen Dingen kämpfen wir beide noch. Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Es ist der Moment, wo du wie Israel auch begreifst, dass der Bund, den Gott mit dir geschlossen hat, nicht bilateral ist, also du tust deinen Teil, er tut seinen Teil, sondern er ist unilateral, einseitig. Wenn du mal die Bibel liest, dann stellst du eins fest, Israel hat den Bund, den es mit Gott geschlossen hat, wieder und 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 wieder gebrochen. Immer wieder. Da gab es diese Phasen, wir tun Buße, Halleluja, Amen, Tralala. Und dann nach einer Weile sind sie wieder abgefallen, wieder Buße, wieder Tralala. Aber Gott hat sie nie verworfen. Paulus sagt es im Römerbrief meisterhaft. Gott kann seine Erwählungen und seine Berufungen nie gereuen. Seine Gnadengaben nimmt er nie zurück. Und er sagt, es wird die Zeit kommen, wo ganz Israel gerettet wird, den Herrn erkennen wird. Das ist das, was Gott im ganzen Alten Testament verheißen hat, dass er ihnen die Augen öffnet. Und nicht nur den Israeliten, es heißt in Hesekiel, in Jesaja und in Zephania, dass Gott die Schleierhülle von den Augen der Nationen wegnehmen wird. Und sie werden ihn alle erkennen, wie er ist. Und werden nicht mehr nach der Verrufenheit ihres Herzens leben. Gott ist gigantisch. Und es ist sein Werk. Auch du hast ihn nicht gefunden, er hat dich gefunden. Auch wenn es dir nicht passt, aber es ist so. Ich weiß noch, wie Gott mich gefunden hat. Das ist in Sekundenbruchteilen passiert. Ich war Hardcore-Atheist. Wollte mit meiner Freundin, die heute meine liebe Frau ist, tanzen gehen. Und die hat eine Bibel auf dem Tisch liegen. Und ich sage, sag mal, sag bloß diesen Scheißdreck, liest du. Und sie sagt, hast du mir eine Freundin gegeben? Das tut mir so gut, die Psalmen zu lesen. Und dann habe ich versucht, eine Stunde lang ihr diesen Dämon auszutreiben. Psychologisch, ne? Und sie sagt immer nur, Uwe, ja, ich verstehe, was du sagen willst, aber das tut mir einfach gut, da drin zu lesen. Und dann hat sie mir eine Frage gestellt, die hat mir das Knie gebrochen. Die hat dann gesagt, Uwe, du liest doch so viele Science-Fiction-Novellen. Ich war ein Science-Fiction-Fan. Und sagt sie, und ich habe gesagt, es gibt kein Überwesen, keine Überintelligenz. Dann hat sie gesagt, kannst du dir in deiner Fantasie vorstellen, dass es sowas wie einen Gott gibt? Und ich hatte gerade einen Science-Fiction-Roman an dem Start, wo so eine Überintelligenz drin vorkam. Und da habe ich so bei mir gedacht, naja, also in meiner Fantasie könnte ich mir schon vorstellen, dass es so eine Art Überintelligenz gibt. Und in dem Moment ist es passiert. Der Vorhang ging in der Wohnung auf, in die himmlische Welt. Ich habe gedacht, ich flippe aus. Ich habe nichts gesehen, also nicht alter Mann, weißer Bart, Engelschöre, Posaunen, Tralala, Thron und Herrlichkeit. Das glaube ich sowieso, wenn Leute es erzählen. Es war, seine Präsenz hat den Raum erfüllt. Seine Gegenwart war da in einer Weise, die ich nicht beschreiben kann. Das ist wie wenn ich sage, das Pult ist aus Holz und plötzlich fängt es an zu pulsieren und zu atmen. So ging mir es in dem Moment. Meine Frau hat gesagt, ich war wie weggetreten. Und ich habe dann plötzlich eine Stimme gehört, die mir gesagt hat, Uwe, von heute an wird sich dein ganzes Leben für immer verändern. Und dann habe ich eine Straße gesehen, die abgabelt und ich wusste, ich gehe jetzt da lang. Und jetzt könnt ihr lachen. Mein erster klarer Gedanke, den ich fassen wollte, habe ich gesagt, wenn es dich gibt, folge ich dir, wo immer du hingehst. Und dann habe ich diese Straße gesehen und habe gesagt, bye bye girls. Ich war damals so ein kleiner Playboy. Ich habe das Leben in vollen Zügen genossen. Und ich wusste, das ist vorbei. Aber nicht irgendwie so, oh shit, Mist, jetzt kann ich nicht mehr und kein Spaß, kein Fun. Es war irgendwie klar, mein Leben nimmt jetzt einen anderen Verlauf. Es war eher so eine freudige Gespanntheit, so ein Gefühl von Sinnhaftigkeit. Und ich habe die Christen verachtet, weil ich habe in einem Haus gelebt, in einem Wohnhaus gelebt, wo wir Kirchgänger ohne Ende in unserem Block hatten, die unter der Woche die Monster in Reinkultur waren, aber sonntags in die Messe und die Kirche gerannt sind. Und das ist das, was Gott tut. Und wie gesagt, um dahin zu kommen, in diesen Zerbruch, führt uns Gott, wie viele Mystiker auch, in die dunkle Nacht der Seele. Ich habe die heute Morgen mit dem Paulus, nicht mit Petrus, kurz skizziert, wo er Jesus verraten hat. Und es heißt, er ging hinaus in die Nacht und weinte bitterlich. Das war der Moment, wo Petrus seinen Schatten entdeckt hat. Wo er hielt sich für so unantastbar, unangreifbar, so hingegeben. Und jetzt zeigt ihm Jesus seinen Schatten. Und er ist frustriert, er weint. Es ist gut, über den Schatten zu weinen. Er ist verzweifelt. Es ist zunächst mal Abgrundzeit für ihn. Er glaubt nicht mehr an sich selber. Das ist das, was in der dunklen Nacht der Seele passiert. Du verlierst den Glauben an dich, an Gott. Du sagst, das hat doch keinen Zweck mit mir. Ich möchte euch etwas vorlesen von einem Mystiker, der die dunkle Nacht der Seele beschrieben hat. Dein Glaube, deine Erfolge zerbrechen. Dein Glaube zerbricht, scheinbar. Du verlierst den Boden und dein Wissen, dein scheinbares Wissen zerbricht. Daher bewirkt die dunkle Nacht der Seele eine tiefgehende Reinigung, eine Läuterung. Während der dunklen Nacht der Seele lässt du ab von allen Hoffnungen, Erwartungen und Tröstungen. Es ist alles vorbei. Du lässt ab von dem Streben nach rein äußerlichem Erfolg. All das wird auf den Kopf gestellt in diesen Phasen. Doch wenn du durch die dunkle Nacht der Seele gegangen bist, hast du Klarheit gewonnen, große Klarheit. Geheimnisse dürfen Geheimnisse bleiben. Ist auch das, wo du Gott nicht mehr erklären und retten musst vor anderen. Dass man sagen kannst, auch mein Herr und mein Gott ist gewaltig, er ist auch ein Geheimnis. Du machst keinen Versuch mehr, sie zu lüften, sie zu verstehen. Wenn du durch die dunkle Nacht der Seele gegangen bist, kannst du genau unterscheiden, was hilfreich ist und was nicht, und das ohne Anstrengung. Und so wird die dunkle Nacht der Seele nach einiger Zeit hell. Vorausgeht jedoch eine Zeit der Desillusionierung. Sie ist der Tod deines Ichs, dieses alten Egos. Alle Strukturen und nicht tragfähige Glaubensinhalte zerbrechen. Und vieles, was du vorher gelernt hast, erscheint in einem neuen Licht. Der nächste Schritt, der auf diese dunkle Nacht folgt, nennt man Nullposition. In dieser Position hat man wenig aus der Vergangenheit, auf das man sich verlassen kann. Denn erst jetzt baut man eigene Erfahrungen auf. Das, was Hiob gesagt hat, ich kannte dich vom Hörensagen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen in dieser dunklen Nacht. Jetzt begreife ich langsam selber, wer du bist. Und man trifft von da an seine eigenen Entscheidungen. Ich kannte dich vom Hörensagen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wer diese Nacht, diese Nächte können manchmal mehrfach auftreten, aushält, bis er nur noch auf einen Eingriff Gottes warten kann, der erfährt sich geleitet, geführt und getragen. Es ist unbeschreiblich. Aber es ist auch eine Zeit, die herausfordernd ist. Aber aus dieser Nacht kommst du völlig verändert hervor. Und du kannst mal die großen, ganzen großen Mystiker des Glaubens lesen. Alle haben das erlebt. Wir wollen jetzt schauen in dieser Nacht, wenn wir in dieser Nacht auch unserer Moral begegnen, unseren Schattenseiten begegnen und auf die Ohnmacht draufkommen, uns selbst zu verbessern, was passiert da. Zunächst mal möchte ich klar machen, der christliche Glaube kennt wie viele andere Religionen die Hinwendung zu einer neuen Moral. Das ist auch gut so. Ne? Wir wollen anders leben als Christen, wir haben einen christlichen Lebensstil, wir können nicht mehr so leben wie vorher. Und die Moral regelt einen Lebensstil gegenüber dem Nächsten, gegenüber Gott. Und die Moral wird häufig durch Regeln, Gesetze und Dogmen bestimmt. Das ist insofern nicht schlecht und hat auch durchaus seinen Platz und seine Berechtigung. Aber gleichzeitig liegt in diesen ganzen Dogmen, Gesetzen und festgeschriebenen Satzungen ein großes Problem begraben. Die Versuchung aller Religiosität, nämlich aus dem Weg in ein erneutes Leben einen Würdigkeitswettbewerb äußerlichen Verhaltens zu machen, wo es primär um Äußerlichkeiten geht, um die Einhaltung äußerlicher Dinge. Es ist interessant, das Wort Religion, wo das herkommt, wir schauen uns das mal kurz an, vom lateinischen Wort religio, und das bedeutet so viel wie gewissenhafte Berücksichtigung, Sorgfalt oder Bedenken oder Achtgeben. Und gemeint ist die gewissenhafte Sorgfalt bei der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Das ist interessant, ne? die Beachtung von Vorzeichen, also Symbolen und Vorschriften. Und es ist interessant, wie oft in Religionen die Nebensache zur Hauptsache gemacht wurde. Die Nebensache zur Hauptsache gemacht wurde. Symbole so wichtig wurden, und Jesus hat es auch ganz klar gesagt, ich blende mal die Verse gleich ein, wehe ihr Schriftgelehrten, ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf. Das sind diese ganzen religiösen Vorschriften und rührt sie selber mit keinem Finger an. Wenn ihr das wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Das war, als die Jünger durch das Feld gehen, Kornfeld gingen und Ehren ausgerauft haben, ausgerieben haben. Und die frommen Schriftgelehrten haben das als Erntearbeit gedeutet und wollten ihnen den Garaus machen. Und was sagt Jesus auch wieder hier über das Gesetz? Ich habe Barmherzigkeit, Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer, an äußerlicher Religionsausübung. Weiter, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Maskenträger, die ihr getünchten Gräbern gleicht, die außen schön aussehen, inwendig aber voller Totengebeinen und Unrat sind. So erscheint ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Schauspielerei und Gesetzeswidrigkeit. Und das ist oft, wohin uns Religion führt, wenn wir nicht aufpassen, auch im christlichen Kontext. Schauspielerei und Gesetzeswidrigkeit, die im Innern stattfindet, die man aber niemandem zeigt und die man auch vor sich selber oft durch die Maske verbirgt. Und das ist die Gefahr religiösen Lebens und religiöser Moral, dass sie sehr schnell ins Äußerliche abgleitet und sich nur auf so ein paar Vorschriften, die man äußerlich festmacht, reduziert. Und das eigentliche Leben, die Liebe, bleiben ganz schön außen vor. Auch die frühen Christen waren davon nicht gefeit. Paulus hat es mit den Galatern gehabt, ne, wo er sagt, das will ich von euch wissen, habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt, vom Vertrauen? Begreift ihr das nicht? Wollt ihr wirklich aus eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr am Geist angefangen habt? Und mit dem Geist ist gemeint, dass Gott dir seinen Geist gegeben hat. Er hat dich von Neuem geboren. Das, was Hesekiel 36 sagt, ich werde aber meinen Geist in euch hineinlegen. Ich werde aus euch solche Menschen machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Satzungen halten und meine Rechte tun. Ich nehme das steinerne Herz aus euch weg und gebe euch ein fleischernes Herz. 5-mal sagt Gott, ich werde es machen, ich werde es machen, ich werde es machen. Das ist das, was hier gemeint ist. Wenn Gott uns seinen Geist gibt, dann sorgt dieser Geist dafür, dass wir transformiert und verändert werden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Ich habe ein ganzes Seminar dieses Jahr entwickelt über das Thema in Christus. Es ist interessant, dass Paulus mehr von Christus spricht als von Jesus. Und was es bedeutet, in Christus zu sein. 94 Mal spricht er darüber, dass wir in Christus sind. Dieses Hineinversetzt in Christus ist etwas, was viel zu sehr unterbelichtet ist in unserem kirchlichen Kontext. Erinnern wir uns, Paulus verlor an dieses Gesetzesmuster fast alle Gemeinden in Kleinasien. Im 2. Timotheus 1,15 teilt er das dem Timotheus mit, dass ihn alle in der Landschaft Asien verlassen haben. Wir wollen uns deshalb heute Abend fragen, wie geht Heiligung, reifes moralisches Leben praktisch? Wie überwindet die Liebe und nicht der fromme Krampf? Wie sieht der Vater mich und wie soll ich mich sehen? Ihr lacht schon, ihr seht es, das ist das meiste, für viele Christen ist das Christenleben ein Laufen im Hamsterrad. Und du kommst eigentlich nicht vom Fleck. Und wir wollen besonders das Schatten-Ich betrachten, das wir sie alle hinter frommen Feigenblättern verbergen. Schauen wir mal kurz auf das Schatten-Ich. Ich habe mal diese drei Muster nebeneinander gestellt. Als Schatten-Ich bezeichnet man die Überbetonung des Negativen. Das Schatten-Ich beinhaltet die sogenannten negativen Charakterzüge, Dinge, die wir nicht gerne sehen an uns, die wir verdrängen. Nicht alles im Schatten ist moralisch fragwürdig. Ich denke mal so, als wir Kinder waren noch, da hat man uns Jungs immer gesagt, Männer weinen nicht. Männer sind wie Indianer, hart wie Leder. So, da gab es auch so bestimmte Muster, die man sich antrainiert hat. Und da hat man auch gelernt, eine Maske zu tragen. Ja. Aber der Schatten ist auch das, deine heimlichen Süchte, deine Sehnsüchte, deine Bindungen, deine Schwachstellen in der Moral, die du merkst, aber die du gerne wegdrückst, ignorierst und die du auch peinlich verbirgst vor anderen. Hoffentlich kommt niemand dahinter. Das ist der Schatten. Und das führt zur anderen Seite, zum Masken-Ich, zur Überbetonung des Positiven. Wir haben gelernt, Masken zu tragen. Das ist auch, wenn wir sonntags in die Gemeinde kommen. Wie geht's, Bruder? Im Herrn immer gut. Halleluja, Amen. Schwester, wie geht's dir? Ja, da muss ich jetzt auch wenigstens auch so eine tolle Antwort geben. Ne? Und wir haben dann oft, ich übertreibe jetzt ein bisschen, klar, so unser Saubermann-Image. Aber eigentlich soll das doch hier so sein, dass wir auch mal sagen können, oh, mir geht's total beschissen. Und wo man dann sagt, Bruder, wo ist dein Glaube? Sondern dass wir auch vielleicht füreinander einfach mal da sind. Weint mit den Weinenden, freut euch mit den Freunden. Wo wir mal einfach sagen, hey, komm, lass uns mal reden nachher, Tessel Kaffee trinken. Und nicht mit schlauen Ratschlägen den anderen totschlagen, sondern erstmal vielleicht zuhören. Das mal auf uns wirken lassen. Und dann Trost spenden und vielleicht auch mal einen Rat geben. Aber der aus einer Liebe und Freundlichkeit kommt. Oder wo wir vielleicht Leute sehen, die haben es immer noch nicht drauf, aber mit Geduld an ihnen arbeiten und warten, dass Gott sein Werk an ihnen tut. Wo die Gemeinde auch ein Krankenhaus ist, genesender Sünder. Das soll sie nämlich sein, die Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus genesender Sünder. Und nicht ein Elitehaus von Schauspielern. Und dazwischen, zwischen dem Schatten-Ich und dem Masken-Ich, ist unser wahres Ich, der Mensch, der wir wirklich sind, von dem wir manchmal hoffen, dass ihn niemand sieht und den wir auch selber gern verdrängen. Aber das ist der Mensch, den Gott sehen möchte. Das ist der Mensch, den Gott auch sieht. Gott sieht dich, wie du nackt bist. Dein nacktes Ich, ohne Maske, ohne Überbetonung. Er wertet auch nicht, er sieht einfach so dich an, wie du bist. Das ist wunderbar abgebildet im 1. Mose, Kapitel 2, Vers 25, Adam und Eva. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Das ist nicht so, dass es dort damals keine Boutique gab oder Gott nicht wusste, wie man schöne Klamotten macht, sondern es war auch eine metaphorische Situation, wo es darum ging, der Mensch schämte sich nicht, er war so, wie er war, war es okay vor Gott. Denkt mal an unsere Kinder, ihr alle, die ihr Kinder habt, vor allem kleinere Kinder, guckt euch mal die Bilder an. Unsere Kinder schämen sich meistens auch nicht. Die pillern gegen den Zaun, Papa rückt die Kohle raus, Opa kauft mir das, dein Gemüse schmeckt scheiße, Mama. Dann laufen die Windelbomber darum, das macht denen gar nichts, ne? Oder hier beim Essen, das Essen ist schön gleichmäßig um den Mund herum verteilt. Ne? Oder sie zeigen dir auch, wie sie gerade drauf sind, dass es ihnen irgendwo was ankekst hier, ne? Da unten das Girlie. Darum hat Jesus gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Gemeint ist nicht kindisch zu sein, aber vor Gott ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein, nackt zu sein. Uns unverstellt vor ihm bewegen. Auch unverstellt mal die Hand aufzuhalten. Sagen, Papa, ich brauche jetzt was, ich brauche einen Segen. Ich habe meine größten Segen in den letzten 8 Jahren erfahren, in Zeiten, wo ich am wenigsten frommes Wechselgeld in der Tasche hatte. Es ist einfach krass gewesen, wie Gott immer wieder gesegnet hat. Und das hat mich zutiefst beschämt. Und da ist immer noch dieser Reflex, wie kann ich, was kann ich jetzt machen, Gott, um dir was heimzuzahlen? Das ist so, und Gott sagt, hör doch auf damit. Lieb mich einfach mit dem, was du kannst, authentisch. Vorhin hat mein lieber Bruder eine SD-Karte spendiert. Ich weiß, aber ich sage es trotzdem. Und dann standen wir da draußen und ich habe gesagt, aber lass mich doch bezahlen. Und bitte, bitte, bitte. Das ist so, da habe ich gedacht, das ist lustig, du predigst drüber, du machst es selber. Ne? Es ist so schwer, ein Geschenk anzunehmen. Geht euch das auch manchmal so? Ich sehe viele nicken. Ne? Und das müssen wir lernen bei Gott auch, das Geschenk der Gnade anzunehmen. Anzunehmen, dass wir nichts zurückgeben können. Anzunehmen, dass wir es nicht aus unserer Einsicht nicht würdig sind. Aber Gott sagt, du bist würdig, du bist mein Kind. Wie kann ich dich preisgeben? Ist das, was Gott zu Israel sagt? Wie kann ich dich preisgeben? All meine Liebe ist entbrannt zu dir. Und wir sind eingepfropft in den Ölbaum Israel. Das gilt dir genauso. Wie kann er dich preisgeben? Er kann nicht. So, und deswegen, sie waren nackt, die Adam und Eva, und sie haben sich nicht geschämt. Ein wahres Bild, dass wir vor Gott nackt die sein dürfen, die wir wirklich sind. Mit unserem Schatten-Ich vor ihm sein dürfen, mit unserem wahren Ich vor ihm sein dürfen. Wir müssen uns vor ihm nicht verstellen. Gott hat den Menschen immer geliebt. Er liebte Adam und Eva vor ihrem Fall, genauso wie er sie nach dem Fall liebte. Da gibt es diesen wunderbaren Satz: Von ferne ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Dieser Satz gilt auch Israel, aber gilt auch uns. Gott hat dich nicht erst lieben gelernt, als du auf die Welt kamst, er hat dich schon gekannt, bevor es dich gab. David sagt es, alle Tage, die noch nicht da sind, waren vor dir in ein Buch geschrieben. Er kennt dich von Ewigkeit her. Wisst ihr, wie Gott die Schöpfung anfängt? Lasst uns Menschen machen. Ein Bild dem unseren gleich. Du bist gottähnlich. Und so schuf Gott den Menschen zum Bilde Gottes, schuf er ihn. Du bist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Du bist göttlich. Deine tiefste innere DNA ist göttlich. Du bist ein Kind des allerhöchsten Königs. Wenn du ein Kind der Königin von England wärst, dann bist du ein Royal. Ob du dich so fühlst, ist eine ganz andere Sache, aber du bist. Und das ist das, was uns Christen oft so geht. Wir sind Royals, aber wir fühlen uns nicht so. Das ist das, was wir lernen müssen, dass wir Royals sind, königlich sind. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Seine Liebe ist immer vor deiner Liebe. Das beruhigt mich so kolossal. Wo ich ja immer wieder sage, Papa, ich muss das jeden Tag neu erfahren. Ich muss deine Liebe erfahren. Ich habe so ein Liebesloch im Bauch. Und wir alle tragen Liebeslöcher im Bauch. Wo wir nicht genügend elterliche oder mütterliche oder väterliche oder sonstige Liebe bekommen. Deswegen stopfen wir dieses Loch auch mit allen möglichen Süchten und Ersatzbefriedigungen. Und das Schönste ist, zum Vater zu gehen und zu sagen, Papa, füll dieses Loch. Füll dieses Loch. Zeig mir, dass du mich lieb hast. Gott hat kein Problem damit. Das ist wie dieses kleine Kind, was da steht und hält die Hand auf und sagt, kauf mir, mach mir. Der Vater weiß, dass du Erfahrungen seiner Liebe brauchst, und zwar spürbar, fühlbar, messbare Erfahrungen. Da gibt es auch diesen frommen Rat, ja Bruder, du musst glauben, du musst nichts erfahren, du musst glauben, glauben. Was für ein Schwachsinn. David hat geschrieben in seinem Psalm, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. Du darfst schmecken und sehen. Du darfst von Gott, sage ich immer, runterschlotzen wie von einem 50 Cent Softeis. Ah, lecker. Gott, du schmeckst so gut. Ja? Schmecket und sehet. Herr, tu ein Zeichen an mir, ein Zeichen deiner Güte, dass es meine Feinde sehen und sich fürchten, weil du mich geliebt hast. Und die Feinde, damit sind auch die inneren Feinde gemeint. Die Stimme, die dir sagt, du bist der letzte Dreck, du kannst nichts erwarten von Gott. Ich bete diesen Psalm so oft runter und sage, Herr, tu ein Zeichen an mir deiner Liebe, dass es meine inneren Feinde sehen und sich fürchten. das Maul halten. Dann haben wir 1. Petrus 1, 19, 20. Ihr seid erkauft mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der zuvor ersehen war, ehe der Welt grundgelegt war. In der Offenbarung heißt es, Christus ist das Lamm, das geschlachtet war vor Grundlegung der Welt. Das müsst ihr mal geben. Ne? Das Opfer am Kreuz ist nicht vor 2000 Jahren gemacht worden, das ist schon in der Ewigkeit vollzogen worden. Bevor Gott den Menschen schuf, wusste er, was der Mensch machen würde und wusste er, dass er den Menschen freikaufen muss. Ich habe mal ein Kreuz im Gottesdienst aufgestellt, so ein Holzkreuz, und da habe ich oben, wo das Inri-Zeichen normalerweise hängt, hingehält, hängt Eltern haften für ihre Kinder. Ha? Das ist doch eine Idee. Und das ist so wahr. Eltern haften für ihre Kinder. Wer ist dein Vater? Gott. Wer hat gehaftet für dich? Gott. In Christus. Eltern haften für ihre Kinder. Das ist ein tolles Zeichen am Kreuz. Könnt ihr euch mal überlegen, das wäre auch mal was Originelles. Mal theologisch erst darüber nachdenken, ob das korrekt ist. Und das ist, wir waren schon vor der unserer Schöpfung, waren wir schon Geliebte Gottes, war Gott schon bereit, sein Leben für uns zu geben. Nochmal dieser Satz in Lukas 15. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Die sind nicht erst Söhne geworden durch ihr Wohlverhalten, sondern die waren Söhne von Geburt an, waren sie Söhne. Du bist ein Sohn und eine Tochter von Geburt an. Ihr Versagen hat sie niemals disqualifiziert von ihrer Sohnschaft. Und wir dürfen eins begreifen, dass der Vater uns liebt, ist seine ewige Entscheidung. Und er liebt dich mit deinem Schatten-Ich, weil er weiß, dass er dein Schatten-Ich überwinden wird. Er ist stark genug dafür. Das Problem der Trennung lag immer auf unserer Seite, nicht auf Gottes Seite. Gott hat sich nie von uns getrennt. Es ist interessant, schauen wir uns noch mal kurz die Adam und Eva-Story an. Nachdem sie von der Frucht genascht hatten, da heißt es, da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Plötzlich haben sie begriffen, oh, mit uns stimmt was nicht. Irgendwie, das passt nicht mehr. Und was machen sie? Sie werden aktiv. Wir müssen jetzt was tun. Adam, ich habe eine Idee, wir basteln uns Kleider, ne, die Frauen. Wir basteln uns schöne Feigenschürzen. Und dann gehen wir, wenn der Gott kommt, dann können wir sagen, schau mal, wir sind tätig gewesen, wir haben was gemacht, alles zugedeckt, jetzt können wir doch wieder gut miteinander gescherren. Adam geht noch einen Schritt weiter. Sie hörten die Stimme des Herrn, der im Garten wandelte beim Wehen des Abendwindes. Und der Mensch, also es ist der Mann, und seine Frau, versteckten sich vor dem Angesicht Gottes hinter die Bäume des Gartens. Also zu dem Feigenschurz, wo sie schön gearbeitet haben, dann verstecken sie sich. Sie gehen auf Distanz von Gott. Wir gehen mal in Deckung, mal sehen. Vielleicht, wenn wir lang genug von der Bildfläche verschwinden, vergisst es Gott und merkt es vielleicht auch nicht. Wer hat sich von Menschen getrennt? Hat Gott zu Adam gesagt? Nee, sondern Adam hat zu Gott gesagt. Wir gehen auf Distanz, Alter. Und dann sagt Gott, wo bist du? Und ich glaube nicht, dass dies eine geografische Frage war. Komm, wir haben heute GPS. Du kannst jeden orten mit dem Handy. Ne? Gott hat schon GPS vor tausenden von Jahren gehabt. Der wusste genau, hinter welchem Gebüsch die zwei hocken. Der muss nicht fragen, wo bist du? Ich bin Gott und weiß es nicht. Adam, gib mir eine Antwort. Das war eher eine geistliche Frage. Wo bist du mit deiner Birne? Wo bist du mit deinem Kopf? Wo bist du mit deinem Denken über mich? Was denkst du von mir? Ja? Sie schämten sich in einer falschen Scham, die sie ins Maskentragen trieb. Eine Maske, die Feigenblätter und die selbstgewählte Distanz, falsche Religion. Und das ist interessant, das Wesen aller Religionen ist Distanz von Gott schaffen. Distanz schaffen. Gott ist da oben, du bist da unten. Er ist heilig, du bist unheilig. Er ist heilig, du bist ein Sünder. Das hat Religion, auch christliche Religion über Jahrhunderte gemacht, Distanz aufgebaut und Distanz gehalten. Und dann hat sich die Kirche oder der Klerus dazwischen gedrängt. Wir können das Problem für dich managen. Und es ist heute im Freikirchensektor oft auch nicht viel anders. Wir bauen Distanz auf. Aber Gott kommt und möchte diese Distanz überwinden. Das hat auch der jüngere Sohn der beiden verlorenen Söhne gemacht. Auch er ging ins Maskentragen und in das Selbermachen hinein. Was sagt er sich? Er legt sich einen netten Plan zurecht. Henry Nouwen hat es als Selbstbedienungsreue bezeichnet. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Er legt das Strafmaß fest. Er legt fest, dass er nicht mehr Sohn ist. Und wir haben, was haben wir daraus gemacht? Oh, der hat Buße getan. Oh, der, und weil er Buße getan hat, deswegen hat der Vater ihn angenommen. Eine völlige Pervertierung der Geschichte. Das ist keine Buße. Das ist Selbstbedienungsreue. Er legt fest, dass er kein Sohn mehr ist. Gott sagt, du bist immer mein Sohn. Er legt das Strafmaß fest. Gott sagt, hör mal, wenn einer bestraft, dann bin ich das. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater und dann kommt das Bild Gottes, was so herrlich ist. Der Vater stand schon die ganze Zeit auf seinem Haus, Wachturm oder Hügel und hat geguckt, wann kommt der Kerl endlich heim. Er wusste, dass er kommt. Und als er ihn sieht, was macht er? Er rafft sein Gewand hoch und rennt dem Sohn entgegen. Das war für einen Patriarchen damals sehr entwürdigend. Ein Patriarch ist einhergeschritten, der ist nicht gerannt. Schon gar nicht zum Lumpensohn. Aber er macht es. Und mit ihm rennt ein Diener, der wohl das Ehrenkleid mit dabei hat. Und das ist offensichtlich schon vor dem Dorf, fängt der Vater ihn ab und zieht ihm dieses Ehrenkleid an. Der muss ja ausgesehen haben wie die Sau. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Vater will nicht, dass irgendjemand diese Schande sieht. Er will dem Sohn diese Schande ersparen. Er bedeckt ihn mit einem Ehrenkleid. Schon das ist, was hätten wir denn gemacht? Ich stelle mir das oft vor, wir hätten gesagt, Moment, bleibt mal hier stehen vor dem Dorfeingang. Kommt mal alle her, schaut mal, so sieht einer aus, der meint, er weiß es besser als ich. Der meint, er kann sein Leben selber in die Hand nehmen. Schaut ihn an, dreht dich mal rum, guckt euch an, was aus so jemand wird. Was willst du? Ein Minijob? Da müssen wir erst mal reden drüber. Du machst jetzt mal, kannst du deinen Schlafsack vor dem Dorf aufmachen und wir überlegen das dann in Ruhe. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Nichts dergleichen. Der Vater steckt ihm einen Ring an den Finger. Das war das Zeichen dafür, dass er wieder ein Erbteil kriegt. Das muss den Elternbruder mächtig gefuchst haben. Denn dummerweise hat der Erstgeborene, der hat immer mehr geerbt als die Nachgeborenen, musste nämlich, der hat nicht deshalb mehr gekriegt, um genau in solchen Fällen den Nachgeborenen wieder ein Erbe zu sichern. Es ging von seinem Geld ab, deswegen war der auch angepisst. Und dann kriegt er ein paar Schuhe an die Füße. Das war nicht nur, weil barfuß schlecht ist, sondern Schuhe waren damals das Zeichen des freien Mannes und des geschäftsfähigen Mannes. Denn wenn die Israeliten Handel getrieben haben, haben sie den Handel oft mit dem Tausch von Schuhen besiegelt. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben mit der Schuhgröße, aber vielleicht haben sie so Schiebeschuhe gehabt mit einer Ausziehsohle. Aber da ist dieses Muster des Maskentragens genauso sichtbar. Und Gott sagt, hey, komm zu mir, so wie du bist. Ich liebe dich. Ich habe auf dich gewartet. Wisst ihr, wovon ich zutiefst überzeugt bin, wenn Adam und Eva Folgendes gemacht hätten? Also ist jetzt Uwe Dahlke Meinung. Ne? Nachdem sie von der Frucht gegessen haben und bling, die Augen innerlich aufgehen, die Scham einsetzt. Ich frage mich, was wäre passiert, wenn Adam gesagt hätte, weißt du was, Eva, wir haben jetzt richtig Scheiß gebaut. Aber weißt du was? Wir gehen zum Papa und wir sagen das, was wir gemacht haben. Und dann vertrauen wir uns ihm an. Er wird schon richten. Es ist meine Meinung. Ich glaube, 6000 Jahre Menschheitsgeschichte wären abgekürzt gewesen. Und Gott hat gesagt, super, ihr habt es kapiert. Ihr habt es kapiert, worum es geht. Aber der Mensch hat erstmal gesagt, nee, ich muss das jetzt selber gut machen. Ich übernehme die Verantwortung. Und Gott hat gesagt, okay, das Spiel muss ich leider spielen mit euch. Es ist wie der verlorene Sohn, der gesagt hat, gib mir mein Geld und lass mich mein Leben leben. Die Sehnsucht von Gott ist, dass wir unverstellt zu ihm kommen, mit unserem wahren Ich, so wie wir in der Mitte sind. Und jetzt lesen wir einen Vers, der ist so wunderbar und der sagt es so krass, 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu macht uns von jeder Sünde rein. Im Licht leben heißt nicht als Lichtgestalt, ich bin sündlos, ich bin eine Lichtgestalt, sondern im Licht leben heißt nicht im Dunkeln sich verstecken, nicht hinter Feigenblättern verstecken, sondern im Licht Gottes zu sehen, zu stehen, zu sagen, Papa, das bin ich. Das ist mir missraten, das ist mir misslungen. Immer wann du Fehler machst, ans Licht kommen. Wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Dann bist du mit ihm verbunden. Und dann kommt es, und das Blut seines Sohnes macht dich rein von jeder Sünde, nicht von einigen, von jeder Sünde. Aber dazu sollst du im Licht sein, für ihn sichtbar sein. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst, das ist interessant, uns selbst betrügen wir erstmal und verschließen uns vor der Wahrheit, dass wir gefallen sind, dass wir Sünder sind und dass wir Vergebung brauchen. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, zeigt sich Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Verfehlungen. Sünde heißt Verfehlung, es kommt aus dem militärsprachlichen Griechisch. Das heißt Hamathanos, Ziel verfehlen. Das hat man bei den Speerwurfübungen verwendet, dieses Wort. Wenn der Speerwerfer sein Ziel verfehlt hat, Zielverfehlung. Er vergibt uns unsere Zielverfehlung. Und jetzt kommt es und reinigt uns von allem Unrecht. Er reinigt dich auch. Das heißt, er macht dich auch frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und zu glauben, dass Gott mich in jedem Moment meiner Schwachheit umarmt und liebt. Und dass er mich transformiert und verändert. Nochmal, das ist das, was Jesus sagt. Werdet wie die Kinder. Wer sich nun selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Ohne Scham, ohne Furcht, kindlich vor Gott hinzustehen, zu sagen, das gelingt mir nicht, das gelingt mir nicht, das gelingt mir nicht. Bitte hilf mir. Oder ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wo immer du Mängel und Schwächen hast, komm zum Vater. Er wartet auf dich. Er wartet auf dich, weil er dich sowieso sieht. Es ist auch im Positiven genau dasselbe, wie Jesus sagt, wenn du betest, musst du nicht viel Worte machen. Bla, 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 bla. Dein Vater weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. So ging mir es heute Morgen im Auto. Ne? Als ich ins Auto gegangen bin, es aufgeschlossen habe, ich dachte, dann kommen so diese frommen Ego-Gedanken hoch. Jetzt betest noch mal. Am besten kniest dich neben das Auto und legst Hände aufs Auto und schatadakandarabandara bimbi bimbi und zack, zack, zack. Und es war so, wie wenn Gott sagt, Uwe, du musst überhaupt nichts beten, ich habe dich schon längst erhört. Und dann bin ich in die Autotür, aufgeschlossen, Schlüssel rum, brumm, ha, Halleluja. Das ehrt Gott auch, wenn ich sage, Papa, ich weiß, dass du schon längst gehört hast, was ich brauche. Und nicht, oh Herr, oh, dann noch das, oh, muss man Gesangsunterricht nehmen, ne? Dann, dass das richtig schön klingt. Oh, das mag Gott. Ne? Oh, ne, hört auf damit. Jesus lädt uns ein, mit unserem nackten Ich, unserem alten Ego, ohne Maske, ohne Scham, vor ihm zu leben, wie Kinder, die sich nicht schämen, die ihrer elterlichen Liebe vertrauen und zu vertrauen, dass Gott uns annimmt und verändert. Und dazu gehört paradoxerweise die Erfahrung des Hinfallens und Versagens. hinfallen, versagen, wird deinen Schatten offenbaren, wo du noch deinen Schatten versteckst, wo du meinst, so schlecht bin ich ja nicht, so wie der bin ich nicht. Dann hat Gott noch ein bisschen Arbeit an dir zu machen. Aber wer zerbrochen ist, wer seinen Schatten gesehen hat und wer sich mit seinem Schatten geliebt weiß, dessen Vergeltungsuniversum bricht zusammen. Du kannst nicht mehr andere richten. Es fällt dir schwer, andere zu richten. Es fällt dir schwer, andere vorschnell zu verurteilen. Du hast Geduld, du wirst liebevoll. Es passiert das, was wir in den Sprüchen heute Mittag gelesen haben. Klugheit macht den Menschen geduldig und es ist eine Ehre, Verfehlung zu übersehen. Schauen wir eine letzte Folie an, nochmal dieser Satz. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Römer 12,21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das gilt auch für dich selber, vielleicht zuallererst für dich. Lern dich selbst zu lieben und anzunehmen, auch in deiner Zerbrochenheit und Schwachheit, wo du dich vielleicht über dich am meisten ärgerst. Aber das wird dich nicht verändern, wenn du dich selbst entwertest, selbst niedermachst, selbst klein machst. Das ist auch keine Buße. Wir dürfen weinen über unsere Sünden, über unseren Schatten. Das hat Petrus auch gemacht. Aber wir sollen es nicht selbst entwerten. Wir sollen mit dem Schatten dann zu Jesus kommen, zum Vater kommen. Und sagen, das bin ich, das ist es, hilf mir. Und das führt in die Heiligung der zweiten Lebenshälfte. Dann erlebst du, wie du langsam Schritt für Schritt geheiligt wirst. Wie Dinge aus deinem Leben sich langsam entfernen. Und manche Dinge, die sich nicht entfernen, wo du lernst, in der Gnade zu leben, in der Gnade zu bleiben. Die Gnade hält dich manchmal klein und demütig. Das ist auch ein Paradoxon, aber Gott spielt es oft so. Schaut mal, denk mal an Paulus. Was hat Paulus geschrieben? Ich habe einen Satansengel im Fleisch, der mich mit Fäusten schlägt. Dreimal habe ich zum Herrn geschrien, dass er den von mir nimmt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. So will ich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen. Bis heute rätseln die Gelehrten und Theologen darüber, was könnte das sein. Die einen sagen dies, die anderen jenes. Aber Fakt ist, da war etwas, was Paulus zutiefst irritiert hat, was ihm in seiner Performance als Mr. Perfect Christ, der er so gerne gewesen wäre, enorm irritiert hat. Und was er sagte, Gott, nimm das weg. Und es gibt so einige Verhaltensmuster, von denen ich mir auch wünsche, dass Gott sie mir wegnimmt. Und sie verschwinden einfach nicht. Und ich habe das Gefühl, dass Gott sagt, Uwe, ich will, dass du jedes Mal kommst und Vergebung bittest. Und mich hält es demütig, demütig anderen gegenüber. Nicht vorschnell zu urteilen, nicht vorschnell zu richten, nicht vorschnell mit klugen, schlauen Ratschlägen zu kommen. Und es treibt mich immer wieder zum Vater. Und natürlich weiß ich, dass er es jederzeit mit einem Fingerschnips, ich habe das ja auch erlebt, wegmachen kann. Aber oft ist es das, was Paulus erlebt. Gott sagt, hey, lass dir an meiner Gnade genug sein. Denn in deiner Schwachheit ist meine Kraft mächtig. Und viele haben das so versucht zu schön, dass es in Augen leiden. Es war das, war das. Ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen auch diese. Paulus war eigentlich schon ein arroganter Knochen. Hat sich schon so mit einigen angelegt und war so ein bisschen... Ja, als er die zweite Missionsreise, als der Barnabas wieder mit ihm wollte, dann, der Barnabas wollte den Markus mitnehmen und er sagt, so einen Loser können wir nicht brauchen. Ne? Das ist so typisch, erste Lebenshälfte, wir brauchen die Macher, die Kracher. Und da war so eine Tendenz in Paulus drin, aber wie gesagt, ist eine Theorie. Aber entscheidend ist, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Lieb dich. Nimm dich an, nimm den anderen an. Und ich möchte nochmal ganz klar sagen, das heißt nicht, dass du die Sünde liebst, die Sünde verniedlichst oder verharmlost. Aber du wirst den anderen nicht ändern, indem du ihn bekämpfst. Sondern indem du ein Ja zu ihm findest, zu seiner Person, das, was Jesus mit Zachäus gemacht hat, indem du betest für den anderen Und dann wird Gott sein Werk tun. Und er ist Weltmeister in Umkehr. Alles andere, Menschen mit Zwang, Scham, Angst und Einschüchterung zur Umkehr zu bringen, führt vielleicht schon zu gewissen äußeren Erfolgen, aber das führt wieder in ein neues Maskentragen. Wir tun so, als ob. Und darüber hat Gott kein Bock. Es gibt so einen Gedanke, der mich auch oft verfolgt. Gott geht durch den Himmel und er fängt mal so an, die Leute zu fragen, die da sitzen. Du, warum bist denn du im Himmel? Ja, weißt du, Gott, eigentlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, im Heizungskeller unten ist es mir zu warm. Und dann habe ich mich entschlossen, bei Reinhard Bonnke die Himmelsfahrkarte zu lösen. Und der Nächste sagt, ja, ich habe ehrlich gesagt Angst vor deinem Zorn gehabt und deswegen habe ich mich entschlossen, dich anzunehmen. Und es kann sein, dass Gott ganz viel solcher Argumente hört, ne? Frag dich mal, warum bist du Christ? Angst oder Liebe? Und gib dir keine vorschnelle Antwort. Sei ehrlich. Ich bin manchmal ehrlich und sage, also ich weiß nicht, ob ich manchmal nicht, ob es nicht auch mal Angst dabei ist. Ne? Aber ich möchte es aus Liebe sein. Aus Liebe. Und ich stänke oft mit Gott rum und sage, Gott, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das verstehe ich nicht. Und ich raufe mit ihm und ringe mit ihm. Und ich weiß, dass ihm das gefällt, ehrlich zu sein mit ihm. Wo Gott sich wirklich danach sehnt, du bist Sohn und Tochter. Wenn du Vater und Mutter bist, dann hast du es auch am liebsten, wenn deine Kinder mit dir ehrlich sind. Wenn du ein aufrichtiges Gespräch mit ihnen führen kannst. Und nicht, wenn sie dir etwas vorspielen. Eine Liebe, einen unterwürfigen Gehorsam vorspielen, der überhaupt nicht da ist. Das macht dich eher traurig. Vielleicht noch ganz kurz ein letzter Satz zum Gnadenmissbrauch. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wer sich selber frei macht, ist nicht wirklich frei. Disziplin und Willensstärke sind nicht Gottes endgültige Freiheit, sondern führen in dieses Older Brother Syndrom. Das, was der ältere Bruder gehabt hat vom verlorenen Sohn. Er konnte sich nicht an der Gnade, die der Vater für den Jungen hat, freuen. Er war wütend, er war zornig, was sein Gedanke war, ich reiß mir so den Hintern auf und der Sack kommt nach Hause und kriegt es hinten vorne reingestopft, das ist unmöglich. Oder so ein zweites biblisches Beispiel ist die Weinbergsarbeiter und der Weinbergbesitzer. Die einen schuften 8 Stunden, die anderen, das waren die Doofmänner, die keiner angestellt hat, weil die wahrscheinlich Traube von Ast nicht unterscheiden konnten. Die haben mal gerade 20 Minuten gearbeitet im Weinberg. Und dann kriegen die denselben Lohn. Und natürlich, menschlich total verständlich, die große Empörungswelle setzt ein. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen? Und dann kommt diese coole Antwort. Hey, sind wir uns nicht einig geworden? Und kann ich mit meinem Geld, mit meiner Gnade nicht machen, was ich will? Oder bin ich dir, lieber Mensch, Rechenschaft schuldig? Es gibt so ein altes, weiß nicht von wem das ist, so ein Pop-Kirchenlied, das war so damals altes. Es wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wen wir mal im Himmel sehen. Und ich glaube, da werden manche Christen auch sagen, was der Gott, wie kann das sein? Und Gott wird sagen, du, kann ich mit meiner Gnade nicht machen, was ich will? Darum sei sehr vorsichtig, wenn du dir anmaßt zu beurteilen, wer drin und wer draußen ist. Amen. Ich möchte jetzt gern das von Günther aufgreifen, was er heute Mittag schon angekündigt hat, dass wir eine Zeit des Dienens haben. Und ich denke, was sehr, sehr gut wäre, ist heute Abend sich auch hier dienen zu lassen. Auch mal vielleicht selber, wenn du nicht Dienst brauchst, aber dass du vielleicht mal ein paar Minuten dir Zeit nimmst und sagst, Papa, zeig mir meinen Schatten. Dich mal mit deinem Schatten zu beschäftigen, Gott zu bitten, dir zu helfen, deinen Schatten vor ihn mal ungehindert und ungefiltert hinzustellen. Deinen Schatten vielleicht auch selber mal anzusehen, ihn zu benamen und Gott hinzuhalten. und dich auch anzunehmen mit deinem Schatten und zu glauben, dass du trotzdem das vielgeliebte Kind Gottes bist. Da sehe ich so einen ganz wichtigen Korridor drin und vielleicht können wir auch in die Richtung prophetisch dienen und Gott reden hören. Vater, ich bete jetzt, dass du durch den Heiligen Geist die Gabe der Erkenntnis des Prophetischen und der Weisheitsrede Gnade schickst, unmittelbar eins zu eins zu unserem Herzen selber, aber auch vielleicht durch dienende Schwestern und Brüder hier im Raum. Vater, zeig uns deine Liebe. Lass uns sehen und schmecken, wie freundlich du bist, wie gütig du bist. Vater, nimm die Masken, reiß sie nicht runter, nimm sie voller Liebe von unserem Angesicht. Lehr uns, unmaskiert vor dir zu stehen und einen weiteren Schritt auch unmaskiert voreinander zu stehen. Vater, und wenn es vielleicht heute Abend hier im Raum ist, aufeinander dran ist zuzugehen, wo wir einander Vergebung zusprechen sollen, Dinge bereinigen dürfen, fühl dich frei, auch das zu machen. Aber fühl dich um Himmels Willen nicht gezwungen, nicht moralisch oder irgendwie seelisch. Das ist falsch, nicht das richtige Motiv. Aber wenn dein Herz brennt und vor Freude hüpft, das zu tun, dann ist es vielleicht dran. Und du, der vielleicht von so jemandem was empfängst, empör dich nicht, sondern ehre das, dass der andere seine Maske vor dir abnimmt. Amen.